Meine kleine Lesung nennt sich Null Inclusive. Heute hier, morgen dort. Alles bewegt sich. Wer kennt heute noch Stubenhocker oder gar Nichtreisende? Aber für große Gedanken muss man nicht fort. Wo war Johann Sebastian Bach? Nur einmal am Beach. Und das in Lübeck. Den Rest seines Lebens verbrachte er in Thüringen und Sachsen. Immanuel Kant hat sein Königsberg nie verlassen und uns dennoch aufgeklärt. Sapere aude, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Bei jeder Anschaffung, bei jeder Fahrt mit dem Auto, bei jedem Blick aufs Telefon müsste es Schmerzen am Bewusstsein nagen und zur Verzweiflung treiben. Wie ließe sich da eine Pauschalreise, sogleich eine, die sich mit dem Etikett All-Inclusive nach gerade einem feuchten Kehricht um die Folgen ihres Angebots schert, buchen und reinen Herzens genießens, wäre da nicht die große Verdrängung am Werke? Ferne Tränen, für uns nur Wasser. Ferne Kriege, solange der Benzinpreis stabil bleibt, sollen sie sich die Körper einschlagen. Ferne Armut, wir spenden jedes Jahr zu Weihnachten, irgendwann ist auch mal genug. Auch Kant kannte den Umkehrschluss. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich auch nur bezahlen kann. Wie gehen wir um mit dieser Unmündigkeit? Wann geschah der Sündenfall? Wir können uns vom Papst ein Obi et Orbi abholen und uns vom jenseitigen Strafen befreien lassen. Oder es buddhistisch angehen und Leid vermeiden, wo immer es möglich ist. Prinzipiell ist das Leben leider nicht zu kurz, um ein Arschloch zu sein. Es ist unglaublich bequem, unmündig zu sein. Und da hört es nicht auf. Der deutsche PS-Durchschnitt von mittlerweile 148 PS kommt nicht von ungefähr. Dieser Wohlstand und die Sorglosigkeit seines Genusses bilden sogar unsere kollektive Identität, wie das der Münchner Soziologe Stefan Lessenich neulich in der Süddeutschen Zeitung genannt hat. Das Nähere dabei regelte der geheime Sozialvertrag der Wohlstandsrepublik Deutschland. Ich zitiere: Ihr, die politischen und ökonomischen Funktionseliten dieser Gesellschaft, dürft uns, die besitzlosen, aber mit dem allgemeinen Wahlrecht ausgestatteten Massen, im Betrieb und über das Parlament beherrschen, soweit und solange ihr für permanentes Wachstum und steigende Konsummöglichkeiten sorgt. Und, so der wichtige Zusatzartikel zu diesem Vertrag auf Gegenseitigkeit, wenn ihr die Kosten dieses Arrangements von uns fern und uns dessen Nebenwirkungen vom Halse haltet, nämlich die für die ökonomisches Wachstum notwendige Naturzerstörung, die trotz Umverteilung verbleibende Armut, das Wissen um die Gründung hiesigen Wohlstands auf der harten Arbeit von Menschen anderswo auf der Welt. So beruht, kann man sagen, unsere Deutschland AG auf dem Stillhalten derer, die es nicht besser wissen und jener, die es nicht besser wissen wollen. Wie soll man sich da verhalten, miteinander, untereinander? Sozialverträglich mag man das Zusammenleben, aber immer schön liberal. Man muss ja alles aushalten, jeder nach seiner Fasson, nicht wahr? Man muss aushalten, dass alle ihren Müll ins nächste Eck werfen, aus Langeweile Billigklamotten kaufen, für die anderorts gestorben wird und diese dann nicht anziehen. Und dass allgemein nicht mehr nur das Mittelmaß regiert, sondern das Nichts, der Stumpfsinn und die Niedertracht. Die offenkundigen Nachteile der Reiserei sind bekannt. Wen überraschte es, wenn ich sagte, dass Tourismus in dieser wuchernden, zersetzenden Form, in dieser Abart, diesen bodenlosen viel zu viel, eine einzige Katastrophe bedeutet? Ökonomisch nur für die einen, ökologisch für uns alle. Da braucht kein Hotelkettenbesitzer mit geschaffenen Arbeitsplätzen kommen, mit Angestellten, die ans Hotel gekettet eine Art Leben suchen und doch nur hecheln und knechten müssen unter südlicher Sonne. Aber so haben wir uns eingerichtet und so haben wir es gelernt. Zeit ist immer zu wenig und daher so wichtig. Deshalb möchten wir effizient reisen. Die Erfahrung, die wir machen, soll dabei je nach individuellen Wünschen besonders intensiv oder selig stumpf sein. Die Berichterstattung darüber muss möglichst produktiv gestaltet werden, denn wir brauchen Beweise unseres Glücks. Es geht um die Übertragungsrate von Emotionen, um die Verbindungsgeschwindigkeit von Flughafen-Shuttles, um Häppchen, um gekostete Kost, um ein Selfie, ein Image, einen Sonnenbrand und nie um die Sorgen, die man damit vergessen will. Die Masse sucht nicht Klasse, die Masse sucht Sicherheit. So landet sie bei der Pauschalreise, dass sie für ihr kleines Glück halten, dem sorgenfreien Erlebnis, dem Event als Ausbruch aus der Tristesse daheim, so komfortabel sie auch sein mag. Wer will schon demütiger sein, als er muss? Wer möchte verzichten, wo er doch ballern kann? Dabei schwingt das diabolische Pendel zwischen Sicherheit und Freiheit. Wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Benjamin Franklin. Ein Pauschalurlaub gleicht somit mehr einer Sicherheitsverwahrung und bedeutet gleichsam eine Freiheitsberaubung. Darauf stehen nach deutschem Gesetz bis zu 5 Jahre oder empfindlich hohe Geldstrafen. aber niemand wird bestraft, solange es die Menschen einvernehmlich tun. Und das tun sie, ungebeten und unbedingt. Touristen aus Russ, Eng oder Deutschland wird nachgesagt, Vorreiter dieses Trauerspiels zu sein. Selbst die unantastbare Menschenwürde verkommt auf diese Weise zu variablen Größe persönlicher Interpretation. So manches und manches davon bittersüß wurde schon geschrieben. Von Soziologen, Anthropologen, Ethnologen, Friedens- und Konfliktforschern, Psychologen oder Künstlern. Über das Sozialverhalten der Gäste am Buffet oder die allmorgendliche Schlacht um die besten Liegeplätze am Pool. Diese Form des Terror im Tourismus kann man auf etwas zurückführen, das allgemein als Verantwortungsdiffusion bezeichnet wird. So machen es doch alle. Aber einschlafen müssen wir alleine. Am Ende des Tages, dem das alles egal ist. Ich persönlich habe einige Intoleranzen und einige Unverträglichkeiten dagegen entwickelt. Wahrscheinlich, weil ich das Glück hatte, mich nie daran gewöhnt zu haben. Mein Kontakt mit Pauschalangeboten war allein schon aus monetären Gründen spärlich. In präpubertären Tagen lag ich eine Woche in Djerbas Sanddünen, erfreute mich der tunesischen Sonne, wurde Zweiter beim Sandburg-Bauwettbewerb, riss mir im prall gefüllten Schwimmbecken der Hotelanlage den halben großen Zeh ab, wurde gepflegt, während mir die Oma den Kopf tätschelt. Aß eine Menge Eis und flog zurück. Nach dem Abitur trank ich eine ganze Woche Schnaps in einem vereinnahmt lieblosen Hotel und dann noch mehr in den Clubs von Lloret del Mar und am Strand. Einer meiner Mitstreiter saß gut gelaunt auf der Toilette, putzte sich die Zähne und duschte. Alles zur gleichen Zeit. Das ist das eine Bild, das ich nicht mehr loswerde. Nach dem Zivildienst bekam ich das große Zittern, gemeinhin als Fernweh bekannt, und widmete mich dem Individualtourismus, ohne es zu wissen, was das bedeuten möge. Bis heute weiß ich nicht, doch habe ich verstanden, dass alle weg wollen, raus wollen, fort wollen, erleben, erforschen, erfahren. Natürlich muss es erlebbar, erforschbar, erfahrbar gemacht werden. Dafür wurden Individualreisen erfunden. Ich zitiere: In die ganze Welt, abseits der üblichen Touristenpfade. Individuell, erlebnisreich und exklusiv. Wir planen mit dir deine Traumreise. Kostenlose persönliche Beratung. Individuelle Reiseplanung, Reisebausteinkonzept, Reisebetreuung, Reiseorganisation, Reisecheckliste, Packliste. Land und Leute kennenlernen. Einmalige, echte Reiseerlebnisse. Individuelle Entdeckungen. Kleine Reisegruppen bis 12 Personen. Günstige Preise, kostenlose Kataloge. Wähle deinen Typen. Rundreisen, Weltreisen, Entdeckerreisen, Fernreisen, Privatreisen, Gruppenreisen, Singlereisen oder Kreativreisen. Alles perfekt organisiert und doch flexibel. Oder aber, ohne Gruppe die Welt entdecken, reisen Sie durch Ihr Traumland, zu zweit oder mit Freunden, im PKW oder Jeep, mit eigenem Fahrer und begleitet nur von Ihrem persönlichen Marco Polo Scout. Oder jetzt neu, selbst am Steuer eines Mietwagens. Wer sich so etwas nicht antun möchte, greift klassisch bewährt zum Reiseführer, einer verdichteten Sammlung aufbereiteter biografischer Erfahrungen und durchrecherchierter Informationen. Und schon kann es losgehen. Auf unserem Lonely Planet Erde ist man selten allein. Da fragt man sich schon, mit welchem Eifer beackern deutsche Abiturienten die Ostküste Australiens? Wie lange schon und wie lange noch? Der Drang zur Produktivität ist allen Formen des Tourismus gleich. Veni, vidi, vici. Ich habe Kambodscha gemacht, ich habe Kolumbien gemacht, ich habe Kanada gemacht. Aber was hat das mit uns gemacht? Ich muss meinem Kumpel beipflichten, wie auch immer er das gemeint hat. Manchmal ist es besser, man macht sich selber. Der Tourismus ist einseitig diskriminierend. Die Reichen können jederzeit Backpacker werden, aber die Armen niemals Jetsetter. Ob arm oder reich, wer sich an der Autobahnauffahrt oder auf einer einsamen Landstraße nicht verdächtig machen möchte, nimmt einen Rucksack und keinen Rollkoffer. Mein Rucksack wurde über die Jahre immer kleiner, je mehr ich zu eins gelangte, dass ich es war, der schleppte. Man unterscheidet dabei höchst individuell das Wichtige von dem Nichtigen. Man lernt verdammt schnell. Somit gehöre ich zur Kategorie Backpacker, nicht zu verwechseln mit Flashpackern. Ein Begriff, den ich erst vor kurzem erlernen durfte. Flashpacker sind mit allerhand technischem Gerät bewaffnete Rucksacktouristen mit gehobenen Komfortansprüchen. Ich trennte durch Afrika entgegen der sogenannten Flüchtlingsroute oder zur berühmten letzten Currywurst vor Amerika nach Portugal. Dabei hatte ich eiserne Vorsätze. Lauf so lange, bis du müde wirst und dann lauf weiter. Wenn öffentliche Verkehrsmittel, dann Holzklasse. Und sowieso genügsam und stur und rustikal. Das war kein Problem, denn ich war die meiste Zeit allein unterwegs. Ein einziges Herumstreunern, Stolpern und Treiben lassen. Wahrlich, man muss die Einsamkeit ertragen, sich selbst zu genügen. Dennoch empfehle ich es jedem uneingeschränkt. Zwei Menschen machen schon eine Gruppe. Das Stichwort hier ist Kompromiss. Die Dynamik verändert sich radikal. Wie begegnet man anderen? Wie begegnen sie dir? Beabsichtigt man die Reise mit einem Partner, ist es günstig, ähnliche Erwartungen an Erlebnisdichte und Unabwägbarkeiten wie Komfort, Tagesziel, Nahrungsaufnahme zu teilen. Reisen als Stahlbad, unabdingbar für angehende Eheleute. Null inclusive, wie schön es sich auch anhört, unwahr ist es doch. Immerhin bin ich durch die Gnade der geografisch punktgenauen Geburt im Besitz des mächtigsten Reisepasses der Welt. Über 150 Länder darf ich ohne Visum bereisen. Gleichsam importiert meine Nationalität die haltlosesten Unterstellungen in diese Länder. Deutsche sind korrekt, Deutsche sind diszipliniert, Deutsche sind pünktlich, vertrauenswürdig, reich. Was ich mir alles anhören musste, frage nicht. Kleiner Auszug aus einem Büchlein zum Thema Sprache. Man schrieb den 22. August 2007. Meine bisherigen Sprachkenntnisse in den mannigfaltigen Sprachen Afrikas beschränken sich nach wenigen Tagen stets auf die drei für eine Reise beinahe unverzichtbaren Bereiche: Gruß, Bestellung und Verhandlung. Mittlerweile auch in Swahili. Somit sei der Menschheit gewiss, dass ich nicht verhungern, mich nicht zu arg übers Ohr hauen lassen und immer nett zu allen Menschen Hallo und Tschüss sagen können werde. Willkommen im Sprachlabor. Fremdsprachen sind fein, nicht nur um die alten Klassiker im Original zu lesen. Sie bedeuten die Lust, sich auch dann zu verständigen, wenn die richtigen Worte fehlen. Die Zunge als Vorbote erfolgreicher Verständigung. Der Akzent wird bleiben, da sind wir alle Sklaven unseres Kehlkopfs. Eine Vorstellung, die mir lange Zeit nicht einleiten wollte. Manchmal ist der Akzent genauer als der Reisepass. Mächtig ist auch Humor. Dazu muss man oft ja nicht mal etwas sagen, paraverbal sozusagen. Mit den Scherzen ist es da schwieriger, auf Wortwitz muss ich verzichten. Man macht nur einfache Witze, das ist bitter. Wohl eine Grundgegebenheit, es fehlen die Worte. Arzt ohne Spritze, Dieb ohne Opfer, Hammer ohne Nagel. 20. September 2007. Sehr müde bin ich nun, nachdem ich mir im Vorraum meiner Unterkunft eine halbe Stunde einen Ast auf den Kopf gehauen habe, um mir die Moskitos vom Leib zu halten. Die Menschen saßen um mich herum wie bei einer Buchvorstellung, gefangen im Schwitzkasten der Erwartungen. Berühmt zu werden ist für mich keine Option, darüber bin ich mir jetzt im Klaren. Menschen, die ich nicht und die mich nicht kennen, treten mein Leben und wieder raus, als wäre es das reinste Arbeitsamt. Neugier und Hilfsbereitschaft können allzu leicht in übertriebene Fürsorge abdriften. Popularität kann mich kreuzweise, zurück nach Europa in die Anonymität unter die warme Decke der Ignoranz. Reisen ist nicht nur Verlauf, sondern Aufbruch. Aus mancher Perspektive wahrscheinlich auch als Flucht zu deuten. Reisen ist Selbstzweck. Ziele werden ausgerufen, um sie günstigstenfalls zu erreichen, aber was dazwischen liegt, ist verborgen. Und genau das ist elementar. Reiz und Reizflut. Reisen ist in diesem Sinne stets bewusstes Herbeiführen von unvorhergesehenen Ereignissen, die aber nicht als Störung, sondern als Gelegenheit empfunden werden. Eine Freiheitsäußerung. Und Reisen ist potenziell immer auch eine Aufbruchsgelegenheit in ein besseres Leben. Solch ein Leben ist mit Sicherheit auch im beschaulichen Mauritius zu finden. Einen Fetzen Strand, der nicht in dem Privatbesitz unterworfen wurde, findet man hingegen schwerlich. Mit einem Moped, das wir unserem Nachbarn an einem Nachmittag unseres Aufenthalts abschwatzten, endeten wir in einer Bucht. Im Hintergrund ein sattgrün behangener Granitberg, in Form, so will es die Folklore, eines Löwenkopfes. Da wir nun endlich mal einmal ans Wasser wollten, vergingen wir uns spontan an der Infrastruktur des Touristenkomplexes. Mehr Trutzburg als Ressort. Den Menschen an der Rezeption ließen wir mit der Ansage im Foyer zurück, dass wir, wie zerlumpt und verkatert wir auch waren, Kunden seines Etablissements werden könnten, sagte uns die ausführliche Inspektion des Badebereichs zu. Und dort lagen sie in Reih und Glied, in Jahresurlaubsstimmung und tanken Vitamin D, bis ihnen die Nieren versagte. Den freundlichen Verwaltern der Freizeitgeräte murmelten wir einen Fantasienamen und eine maßlos hohe Zimmerzahl zu und machten uns ins eins der Segelboote, nicht viel größer als ein Optimist. Gesegelt war ich ein einziges Mal, Jahre zuvor, als mich ein furchtloser Südafrikaner an seine Jolle band und mir befahl, mich steif zu machen. Ich erinnerte mich an nichts, keinen Handgriff, keine physikalischen Gesetze, kein Seemann-Shanti, an absolut nichts. Ratlos blickten sie uns nach. Nach einer halben Stunde, die sich bedeutend länger anfühlte und ca. 90 strömungsbedingten Metern Abstand zum Strand, machten wir eine Halse oder Wende, wer weiß das heute noch, um den Strand zu kreuzen. Eine Megaflaute und nicht wiederkehrende Kompetenz zwang meinen Mitstreiter dazu, am Heck die Beine zur Schiffsschraube Zeck zu entfremden und uns an den Strand zu befördern. Wir spielten noch ein paar Partien Buhl und wickten den Rezeptionisten zum Abschied. Natürlich, es gibt Bus, es gibt Bahn, es gibt Blablacar, aber ich brauchte das Geld für alles andere, zum Leben, und fuhr ressourcenschonend per Anhalter. Nachhaltig waren zumindest meine Eindrücke. Besser ist natürlich noch Laufen, aber ich trampe nun mal, seit ich den Daumen selbst halten kann. Durch Europa, Afrika, Südamerika, wo auch immer ich bin. Ich trampe zu Hochzeiten und zu Flughäfen, auf allem, was sich fortbewegt. Ich trampe, weil Transport teuer ist, und ich trampe, wenn man so auf Menschen trifft, die man eigentlich nicht trifft. Nicht jeder kann es sich leisten zu trampen, aber ich nehme mir die Zeit. Wenn ein Porsche anhielte und mich mitnähme, ist's vorbei, nie wieder, schwor ich mir in jungen Jahren. Ich bin in bitterbösen Blechbüchsen und in wirklich dicken Schlitten mitgenommen worden. Ein Porsche war jedoch bisher nicht dabei. Natürlich trampe ich nur auf der Erde. Sicherheitsbestimmungen an Flughäfen ersticken diese Idee im Keim. Obwohl es auch so etwas gegeben haben muss. Vor 5 Jahren nun hatte ich ein Problem. Ich wollte über den Atlantik. Mein Mitbewohner auch. Um Routine und Langeweile hinter uns zu lassen, ein Gefühl für die Distanz zu erlangen und uns die Ferne zu erkämpfen, die im Flieger so spielerisch überwunden wird, wählen wir den Weg zu Wasser. Wir haben gepackt, Jobs gekündigt, Beziehungen beendet und uns verabschiedet. Es kann losgehen. Nur ein Problem gibt es, wir haben kein Boot. Da die Mittel für ein eigenes fehlen, meinen wir, anheuern sei die beste Alternative. Hand gegen Koje, das ist doch nichts Neues. Erfahrung auf See haben wir allerdings nicht. Hamburg, das selbst erkorene Tor zur Welt, wird zum Auftaktkarten bestimmt. Die Recherche beginnt vor Ort. Wir besprechen in den Reedereien vor, unterziehen uns einem Test zur Seedienstauglichkeit und hauchen etwas hanseatischen Charme ein. Doch unsere Suche bleibt erfolglos. Angriffslustig reisen wir weiter nach Rotterdam. Größere Häfen versprechen größere Chancen. So unsere einfache Rechnung. Nichts scheint in dieser Stadt jedoch weiter entfernt als der riesige Hafen, Europas größter gar, der sich über 50 Kilometer bis zur Mündung der Maas ins Meer erstreckt, samt seines rätselhaften Innenlebens. Wir haben alles versucht, unzählige Kilometer abgerissen, Kapitänen aufgelauert und im Seemannshäus unser Glück gesucht, bis auf einige schweigsame Filipinos und einen jungen deutschen Frachtschiffoffizier, den seine Arbeit und unser Interesse daran zu langweilen schien, war da nicht viel. Wir streichen die Segel. Ohne maritime Ausbildung oder dafür zu zahlen, gelingt es uns nicht, auf einem Frachtschiff mitzufahren. Ein alter Hafenarbeiter lächelt sein kundiges Seemannslächeln und zementiert die Ausweglosigkeit unseres Unterfangen. Lass mal gut sein, Jungs, das war vor Jahren. Eine Erkenntnis, ja, natürlich hatten es alle schon vorher gewusst, die man trotzdem einmal selbst machen darf. Desillusioniert begießen wir unseren Frust in einer schäbigen Kneipe im Stadtteil Feyenoord. Was nun? Die Deutungsambitüde ist gering. Sieg oder Niederlage. In Las Palmas wird es klappen. Mit einem Segelboot rät uns Mario, Thekennachbar und selbst blutjunger Seemann, lapidar. Seine Einsilbigkeit überzeugt uns, die wir nach jedem Strohhalm greifen. Also tun wir das, was wir eigentlich vermeiden wollten, und steigen in ein Flugzeug. Die geografische Lage Gran Canarias scheint ideal. Denn alle Atlantiküberquerer füllen dort heute noch, wie Christopher Columbus vor seinen Entdeckungsfahrten, Proviant und Wasser nach, bevor sie die Reise über 4500 Kilometer in die Karibik oder nach Brasilien antreten, die sie mindestens 2 Wochen ans Meer fesseln wird. Mehrheitlich junges Publikum aus der ganzen Welt hat es mit der Aussicht auf eine unvergessliche Erfahrung im besten Fall kostenlos auf die Kanaren gelockt. Sie alle an die Lust aufs Abenteuer und die scheinbar uneingeschränkte Bereitschaft, sich in die Hände wildfremder Menschen zu begeben. Beste Chancen hat, wer über Vorkenntnis verfügt, vielleicht gar noch die weiblichen Reize auf seiner Seite weiß und eine Grundsätzlichkeit des Reisens bei Anhalter anspruchslos ist. Ein Bonmot, welches die Segler halb augenzwinkern, halb schicksalsergeben zustecken, sagt viel über die selbstgewählten Entbehrungen des Segelns. Stell dir vor, du sitzt in einem furchtbar engen Schrank, es ist immer feucht und riecht nach Hund, und pausenlos verbrennst du 50-Euro-Scheine. Und tatsächlich lauschen wir am Pier etliche Male den Warnungen vor der Atlantiküberquerung. Die gedrungene Enge, der immer gleiche Alltag, den Launen der Natur und den Wildtrieben der Menschen ausgeliefert. Da hat es wohl ähnlich viele Zwischenfälle wie psychologische Abhandlungen gegeben. Es gibt kein Beine vertreten und keine Rückzugsmöglichkeiten. Unstimmigkeiten können eskalieren. Letztlich herrscht außerhalb des Hoheitsgebiets einzig das Gesetz des Menschenverstands und des Durchkommens. Dessen ungeachtet steigen wir in das große Anbiedern und Klinkenputzen ein. In allen Weltsprachen sprechen wir die Skipper oder Bootsbesitzer im Hafen an, umgehen so elegant wie möglich offizielle Hindernisse, Zäune, Öffnungszeiten. Ob eingeschworene Ehepaare, feindselige Elitesegler, Einzelgänger oder Spinner, auch sie haben ihre Abzeichen und ihr Jargon. Manche segeln nur für sich, manche für ihr Image, manche gar für Jesus. Franzosen sind häufig die umgänglichsten. Wirst du seekrank, beherrschst du den Palzdeck, hast du Geld? Wenn man die Konversationsstruktur auf den gewälzten Sandstrand neben dem Hafen projizierte, bekäme man nichts als einen rapide abfallenden Strich. Kurz vor Schluss hätte er noch einen kleinen Hüpfer parat, ein Frag mal da drüben, ein der Zweimaster am Pied D. Dieser Hüpfer ist die Hoffnung. Genährt wird diese durch alltägliche Erfolgsgeschichten. Somit folgt man jedem noch so laschen Hinweis und geht den Extrameter. Nach wenigen Tagen gebietet die Realität jedoch Mäßigung. Hoffnungsfrohe Neuankömmlinge wischen sich regelmäßig unter die Hängengebliebenen. Die Erfolgsaussichten verbessern sich durch die stete Fluktuation nicht, weil auch das Zeitfenster für die Überfahrt stetig kleiner wird. Der tägliche Gang zum Hafen zehrt sichtlich an den Nerven. Nach einigen Tagen schon werden die Blicke der lauernden Leichtmatrosen hastiger, ihre Kaffeeeinheiten länger und ihre Bittstellungen verzweifelter. Manch einer ändert seine Pläne, gibt den Nerv auf oder sucht sich einen Flieger. Die, die schon länger da sind, beschränken sich darauf, Gelassenheit auszustrahlen oder trotzig zu betonen, dass ihr Schiff bisher einfach noch nicht dabei gewesen ist. Manche finden am ersten Tag eine Mitsegelgelegenheit, andere nach 3 Monaten nichts. Je später es wird, desto mehr beschränkt sich die Bewegung auf die letzten 3 Anlegestellen. Alle anderen sind gekommen, um zu bleiben. Uns hat die Sucherei auch zugesetzt, weshalb wir zwischenzeitlich eine schöpferische Pause einlegen, um Land und Leute kennenzulernen, bevor wir spät im Februar einen zweiten Aushang an den einstelligen Stellen anbringen. Und tatsächlich, nach weiteren ernüchternden Tagen im Hafen, lädt man uns per Telefon aufs Boot. Wir durchstehen das erste Beschnuppern, bangen eine ganze Woche. Der Atlantik schimmert in einem gleichgültigen Blau, als endlich die erlösende Kurznachricht auf dem Telefon blinkt. Daumen hoch, grünes Licht. Wir setzen uns gegen eine Handvoll verbliebener Mohikaner durch. Nur der Kapitän weiß herum. Die Strapazen, die Zweifel, das Warten. Alles ist vorbei und vergessen. Wir sind an Bord. Alles ist gut. Wir legen ab. Natürlich lockt die große Freiheit. Ist doch daheim mehr verboten als erlaubt. Ganz ohne geht es nicht. No money, no honey. Viel braucht man jedoch nicht. Neugier schadet dabei selten. Aber sie muss geweckt werden, durch Geschichten, durch Fantastisches und Verbotenes. Die Flügel, von denen Goethe sprach. Und das geschieht bestenfalls vor dem ersten Erguss und dem ersten Verdruss. Meine Mutter erzählte mir am Kinderbett von Sven Hedin, dem alten Schweden, dem großen Entdecker Zentralasiens, der in der Wüste Gobi Kamelpisse trank, damit er nicht verdurstete. Und damit war der Grundstein gelegt. Günstig sind vor allem Abenteuer. Es gibt viele Möglichkeiten, das Geld, das wir haben, nicht auszugeben. Wir können Häuser besetzen, in Höhlen schlafen, am Strand, im Baum oder Couchsurfing oder Couchworking oder House-Sitting betreiben oder antizyklisch zur Nebensaison in die Geisterstädte, die im Sommer vor Touristen platzen. 29. Juli 2007. Ein junger Ticketverkäufer nahm sich meiner unaufgefordert an. Karte mich ohne Umschweife in das Büro seines Chefs im Untergeschoss eines nahestehenden Gebäudes. Dort saß ich einem dicken, grinsenden Mann gegenüber, der überaus leutselig war und mir erklärte, wie ich beim Kauf der Tickets für die Fähre einen wahrhaftigen Spitzenpreis erzielen konnte. Sein Körperbau und sein Lachen stimmten mit dem Ambiente seines Kellerbüros in fast poetischer Weise überein. Zur Sicherstellung seiner Rechtschaffenheit zeigte er mir ausgiebig gesammelte Ausschnitte aus diversen Reiseführern à la Lonely Planet, die ihn als herzensguten und gewieften Menschen auswiesen. Ich erstand ein Ticket für $25, sonst kostet es $40. Mein Ticket war auf falschen Namen ausgestellt. Der Chef trug Vollbart, ich die Verantwortung. Einheimische und Personen mit vorübergehender Aufenthaltserlaubnis zahlen nur einen Bruchteil des Touristenpreises, ungefähr $15. $10 fallen somit als Solidaritätsbeitrag für den Aufbau Ostafrikas in seinen geräumigen Hosentaschen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die Identität von Kim Smith nahm ich an wie früher die hohen Bälle beim Fußball. mit Brust und Routine. Ihre Aufenthaltserlaubnis wurde einfach mit meinem Pass fotokopiert. Kim kann ja auch ein Männername sein, erklärte man mir. Das hatte ich fast vergessen. Ein argentinischer Musiker und Skipper empfahl mir, auf Streichhölzer den Namen des Ortes zu schreiben, an dem ich mich gerade befinde, und diese dann einzeln feilzubieten. Touristen würden diesen Aufwand zu würdigen wissen. Ich wusste seinen Vorschlag zu würden, zog es jedoch vor, mittellos zu bleiben. Gewöhnliche Arbeit bietet sich an, um Taschengeld anzusparen und Kosten und Budget abzusichern. Freilich kann man auch aus purer Neugier arbeiten. Sommer 2013. Nach entbehrungsreichen Tagen, die ich 300 Kilometer entlang einer alten Goldgräberstrecke in Tritremt war, traf ich an der Straße aus Rotschlamm am Rande eines der seltenen Siedlungen auf einen Trupp Bauarbeiter in Fußballtrikots und Flipflops. Sie bauten allem Anschein nach ein Haus. Das hatte ich noch nie getan. Kurzerhand spannte ich die Hängematte zwischen zwei Palmen, um ein Weilchen zu bleiben, zu helfen und Land und Leute kennenzulernen. Nach 3 Tagen gestand ich: Morgen ist mein Geburtstag. Ich werde nicht hier sein, aber ich komme wieder. Nach kurzer Besprechung wurde mir Absolution erteilt. Ich verbrachte einen beschützten Tag, aß eine lila Frucht, frittierten Piranha und sprang in den Fluss. Tage später sah ich bei der Grenzkontrolle das Datum des Stempels im Reisepass, rechnete und musste erstaunt feststellen, ich hatte meinen Geburtstag 3 Tage zu früh gefeiert. Aber schön war es doch. So kann es nicht weitergehen. Völker, hört die Signale. Klimawandel, Politikwandel, Lebenswandel. Jetzt oder nie. Die Parolen verpuffen, ungeachtet der akuten Bedrohung. Der Konsumtourismus, wie wir ihn heute kennen, nimmt bald ein Ende, wenn man Statistikern und Forschern Glauben schenkt. Der Bumerang, der vor einem halben Jahrtausend losgeschleudert wurde, knallt uns allmählich immer heftiger in Form von Klimakatastrophen und biblischen Plagen vor den Latz. Dabei macht die Gier nach Lebensgenuss ironischerweise den Genuss auf Dauer unmöglich. Und was uns bleibt, ist die Währung, die keinem Wechselkurs unterliegt und die nie ausgeht. Lehrgeld. Auch wenn es uns alle umbringt, lernt der Mensch, so aufgeklärt er auch sein mag, wenn überhaupt, doch nur aus Fehlern.